Weltmarkt, der Podcast der deutschen Außenwirtschaft. God save the King und willkommen zu Weltmarkt, dem Podcast von Germany Trade and Invest, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes. Mein Name ist Christian Bleken. Seit dem 6. Mai thront offiziell ein neues formelles Staatsoberhaupt im Buckingham Palace, King Charles III.
God save the King!
God save the King!
Schon als Kronprinz war Charles ja nicht unbedingt ein Freund des Brexit und bei seinem letzten Besuch in Deutschland und seiner ersten Rede im Bundestag beschwor er die Freundschaft Deutschlands und Großbritanniens.
Es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Meine Frau und mir bedeutet es sehr viel, dass wir auf meiner ersten Auslandsreise als König nach Deutschland eingeladen würden. Und vor allem, dass ich hier sprechen darf, um das Bekenntnis zur Freundschaft unserer Länder zu erneuern.
So sieht es auch die Bundesregierung und viele Unternehmen. Großbritannien bleibt ein wichtiger Markt, auch wenn der Austritt aus der EU die Geschäfte nicht eben leichter gemacht hat. Das Land ist die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt und deswegen immer noch ein wichtiger Absatzmarkt, auch wenn es seit dem Brexit abgerutscht ist in Deutschlands Handelspartner-Ranking von Platz 5 auf Platz 11. 2022 exportierten deutsche Unternehmen Waren im Wert von 73 Milliarden Euro nach UK. Der monatliche Warenhandel der EU mit Großbritannien lag im Dezember 2022 bei 24 Milliarden Euro. Wir haben uns umgehört, wie es deutschen Unternehmen in UK geht. Was machen die Geschäfte im Post-Brexit-Staat? Läuft alles wieder im Im- und Export? Diese Fragen und noch viel mehr beantwortet uns Carina Pesch von Nostar Logistics.
Es hat sich normalisiert, das kann man so beantworten. Klar gibt es immer mal wieder Herausforderungen, weil dann irgendwelche Dokumente nicht korrekt sind. Das sind dann immer so Einzelfälle, wo es dann jetzt nochmal zu Herausforderungen kommt. Aber prinzipiell läuft das sehr reibungslos.
Und im zweiten Teil sprechen wir mit Markus Wild. Der Ingenieur plant derzeit für ENBW den Bau eines der größten Offshore-Windparks der Welt, direkt vor der britischen Küste. Ein Projekt, das auch dem klimabewussten König Charles gefallen könnte. Wild ist da vorsichtig optimistisch. Er meint:
Was ich ganz persönlich in diesen paar Monaten beobachten konnte, war, dass er sich viel häufiger und klarer geäußert hat als seine Mutter. Und dass wir im besten Fall erwarten können, dass King Charles zu einer weiteren oder sogar besseren erneuerbaren Strategie ermuntert, ja, dass er die Regierung darin bestärkt, mit der entsprechenden Attitüde und dem entsprechenden Handwerkszeug alle möglichen Anreize, die man sich da vorstellen kann, voranzugehen und weiterzumachen beim Aufbau der erneuerbaren Energieerzeugung.
Zuerst begrüßen wir Carina Pesch. Die Logistikerin arbeitet seit Jahren mit Unternehmen, die ihre Waren ins Vereinigte Königreich rein oder aus diesem rausbringen wollen. Sie kennt die Stimmung vor Ort und schätzt den Pragmatismus der Briten.
Das muss man den Engländern ja schon immer zugute halten. Sie sind immer sehr lösungsorientiert.
Hallo Frau Pesch, schön, dass Sie Zeit haben. Stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen bitte kurz vor.
Mein Name ist Carina Pesch. Ich bin Mitte 30, komme aus der Logistikbranche und arbeite für die Firma Nostar Logistics, wo ich ganz, ganz viele Jahre den Bereich UK und Irland verantwortet habe. Mittlerweile verantworte ich in unserer deutschen Gesellschaft alle Niederlassungen der Business Unit Road, das heißt des klassischen Straßentransportes.
Als eine UK-Expertin aus der Praxis, haben Sie denn zur Krönung von Charles III. Mit einer Lieferung beigetragen? Tassen aus China oder so?
Nee, haben wir leider nicht. Haben wir wirklich nicht. Aber wir haben schon mal in der Vergangenheit ans Könighaus geliefert. Da gab es neuen Rasen, der dahin geliefert wurde. Das haben wir schon mal in der Vergangenheit gemacht, aber jetzt zur Krönung leider nicht.
Das ist ja interessant. Ein deutsches Unternehmen bringt den Briten Rasen. Das ist ja auch mal was Besonderes.
Ja, genau. Sowas ist dann auch was Besonderes, wenn man dann so eine Lieferadresse da stehen hat. Dann wird es auch spannend, wenn man dann Richtung Londoner Innenstadt reinfährt und das ist dann auch für Fahrer besonders spannend, wie das dann auch funktioniert vor Ort.
Haben Sie vielleicht Tipps für Unternehmen, die jetzt durch die Krönungszeremonie voll im UK-Fieber sind und nun auch gerne nach Großbritannien exportieren wollen? Kann man sowas sagen wie Keep Calm and Carry On?
Ja, das kann man definitiv sagen. Also ich denke immer, man soll es ausprobieren. Es funktioniert ja und es ist ja auch bewiesen, dass es funktioniert. Der Warenfluss ist ja immer noch da und auch in der Fülle noch da. Sicherlich gerade sinkt es ein wenig, aber letztes Jahr hat es ja bewiesen, dass es weiterhin hohe Warenflüsse gibt. Man braucht einen guten Steuerberater. Das ist der Tipp, den ich geben kann. Also es kommt immer darauf an, was man halt für einen Lieferterm, also was für einen Incoterm man vereinbart mit dem Kunden. Und darüber sollte man sich einfach bewusst sein. Wie möchte ich ein Geschäft starten? Unter welchen Konditionen möchte ich das starten? Und was sind die Voraussetzungen dafür? Und dann braucht man natürlich immer wieder den Logistikpart, der das dann auch wirklich dahin liefert. Und da muss man dann auch einfach vorab besprechen, was ist wichtig, woher kommt meine Ware, wohin soll sie gehen, wer übernimmt welche Schnittstellen. Und dann ist es definitiv kein Problem.
Also ich bin jetzt Unternehmer und ich will was liefern nach UK. Was übernimmt Nostar Logistics für mich?
Dann schicken Sie uns einen Transportauftrag. Sie erhalten meistens von uns im Prinzip in der Anfangszeit besonders, wenn Sie jetzt neue Kunde sind, einen One-Pager, was ich für Informationen von Ihnen brauche. Haben Sie einen Exportdeklaranten? Haben Sie einen Importdeklaranten? Wenn Sie das nicht haben, können wir das liefern. Das heißt, wir machen die Exportdokumente, führen dann den Transport von A nach B durch, machen auch die Importdokumente und übernehmen auch noch zusätzlich die Kommunikation mit dem englischen Kunden, weil da treffen wir im täglichen Doing auch immer wieder drauf, dass es da auch immer noch Herausforderungen gibt für einige Kunden, da die optimale Kommunikation auf Englisch zu führen, dass es dann auch wirklich funktioniert.
Die Logistikbranche muss ja ständig improvisieren, irgendwas ist ja immer, aber der Brexit hat den Logistikern bestimmt dennoch sehr viel abverlangt. Was war denn Ihr schlimmstes Erlebnis?
Wir sagen immer, das ist unser Steckrübentrauma. Also aus Schottland kommen relativ viele Steckrüben nach Deutschland und da hatten wir einen Transport, das war irgendwie in der zweiten Woche. Da müssen Sie sich vorstellen, Sie fahren von Schottland los, wir haben ein Transitdokument, nennt sich das, erstellt, Exportdokument erstellt, eine Ausfuhranmeldung, sind dann im Prinzip über Dover-Calais gefahren. Das hat auch alles wunderbar funktioniert und dann standen wir in Calais in Frankreich beim Veterinäramt und dann hieß es, das Gesundheitszeugnis passt nicht. Und dann muss man natürlich zwischen Kunden, für den das was auch komplett Neues ist, für uns war es komplett neu mit Gesundheitszeugnissen, wie gehen wir damit um? Und dann natürlich nochmal jemand Passendes zu erreichen, der einem dann auch noch helfen kann. Weil natürlich alle den Workload relativ hoch hatten, auf UK-Seite sowie auf deutscher Seite. Oder auf deutscher Seite haben wir dann natürlich auch nochmal mit unseren Veterinärsverbänden und allen möglichen Leuten gesprochen und auch dem Veterinärszuständigen von unserem Kunden. Und dann gibt es dann Herausforderungen, wo man improvisieren muss und sich in Sachen einlesen muss, wo man eigentlich in seinem täglichen Doing nichts zu tun hat. Und das ist jetzt so der Running Gag von uns. Das war das Steckrübentrauma einer Brexit-Woche 2, was wir da hatten. Aber das sind dann halt die lustigen Stories, wo man dann halt auch wirklich draus lernt, wo Kunden draus lernen, wo man gemeinsam draus lernen muss.
2021 sah das ja mit den langen LKW-Schlangen an den Häfen sehr chaotisch aus. Hat sich denn der Warenverkehr inzwischen normalisiert?
Der ist gut, es hat sich normalisiert, das kann man so beantworten. Klar gibt es immer mal wieder Herausforderungen, weil dann irgendwelche Dokumente nicht korrekt sind, teilweise auch vielleicht das Ursprungsland nicht oder der EU ist. Also das ist ja auch mal dann die Frage, woher kommt die Ware? Ist sie komplett in Europa produziert? Ist ein Teil in China, sage ich jetzt mal, in einem Drittstaat produziert? Wie viel ist davon? Das sind dann immer so Einzelfälle, wo es dann jetzt nochmal zu Herausforderungen kommt. Aber prinzipiell läuft das sehr reibungslos.
Was sind denn die größten Herausforderungen, die sich durch den Brexit ergeben haben für Ihre Branche? Was hat sich für Ihre Kunden verändert? Was hat sich für Sie verändert?
Man muss sich vorstellen, der Kunde hat sonst, wenn er, sage ich mal, von Berlin nach London mit einem LKW-Transport gefahren ist, hat er einfach einen Auftrag fertig gemacht und den weggeschickt. Heute ist es ja so, dass der Kunde ja schon, bevor er überhaupt das verkauft, muss er erstmal Lieferbedingungen auch mit dem Empfänger beziehungsweise seinem Kunden in UK vereinbaren. Wer übernimmt Verzollungstätigkeiten, einmal Exportverzollungstätigkeiten, Importverzollungstätigkeiten, dann kommt noch der Logistiker dazu und was unsere Branche dann halt angeht, wir sind natürlich dann für den reibungslosen Ablauf zuständig. Und der sieht natürlich so aus, dass wir A, auch die Dokumente überprüfen, die Schnittstellen mit den Häfen, die wir dann natürlich dazwischen haben, auch entsprechend angebunden sind. Für uns hat das natürlich auch bedeutet, was können wir automatisieren von den Prozessen, weil natürlich der administrative Aufwand hat sich verdoppelt. Und da ist es natürlich dann auch für uns wichtig gewesen, vom Arbeitsaufwand das alles optimal vorzubereiten. Und das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Was halt die Herausforderung war in dieser Zeitspanne von 2016 bis dann halt 2021, war halt, dass sich halt ständig was verändert hat. Weil ja, man kann immer mit vielem anfangen und man kann Prozesse entwickeln. Aber wenn natürlich die gesetzliche Grundlage für diese Prozesse noch nicht da ist, ja, ist das halt schwierig, sich vorzubereiten, wenn man keine Vorgabe hat. Und die Vorgaben kamen sehr, sehr sportlich und sehr kurzfristig auch am Ende.
Wie haben Sie denn diese Zeit erlebt?
Es war dann immer so ein Glücksspiel, ob das auch alles hundertprozentig funktioniert. Ich denke aber schon, dass ein gut vorbereiteter Logistiker, wo dann auch Dokumente passen, wo das Ursprungszeugnis passt und alles funktioniert, funktioniert es in der Theorie. Aber man hat natürlich nie die Gewissheit, steht der Hafen voll? Funktioniert das mit dem Importagenten? Ist der sozusagen on time, weil man muss sich auch vorstellen, die mussten sich auch an diesen neuen Workload erstmal gewöhnen. Und man muss auch sagen, dass nicht alle Zollagenten ausreichend Personal direkt hatten, die dann auch so geschult waren, dass es auch funktioniert. Wir arbeiten da Gott sei Dank mit einem sehr, sehr guten Partner zusammen, mit dem wir schon seit über 25 Jahren zusammenarbeiten, der sich im Bereich Importverzollung sehr gut auskennt, aber aus dem Überseebereich, und der hat dann halt einfach sein Portfolio erweitert und nochmal ja Mitarbeiter dann entsprechend eingestellt und hatte natürlich auch die Möglichkeit, neue Mitarbeiter auch zu schulen. Es gibt zwar auch Ausbildungsprogramme mittlerweile für Zollagenten, da gibt es auch welche, aber nicht in der Masse, wie es beispielsweise in Deutschland angeboten wird, und auch nicht diesen Ausbildungsstandard.
Also Jobmotor Brexit.
Ja, genau.
Immerhin ein positiver Nebeneffekt. Carina Pesch, vielen Dank für das kurzweilige Gespräch. Unser nächster Gesprächspartner Markus Wild von ENBW baut aktuell zwei riesige Windparks vor der britischen Küste. Wir sprechen gleich mit ihm, schauen wir uns vorher Großbritannien noch einmal etwas genauer an. Konkret und kompakt, was Sie in diesem Monat für den Erfolg Ihres Außenhandels wissen sollten. EORI, ABD, GVMS, Carne Ata. Wer Waren nach Großbritannien liefert, sollte mit diesen Abkürzungen vertraut sein, denn seit dem Brexit besteht eine Zollgrenze zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Zum Glück gibt's professionelle Dienstleister, die die Zollabfertigung für ihre Kunden übernehmen. Und die Basics müssen sich die Unternehmen selbst kümmern. Firmen brauchen eine sogenannte EORI. Das ist eine Zollidentifikationsnummer und die Zolltarifnummern ihrer Produkte. Den Rest können auf Großbritannien spezialisierte Speditionen und Zollagenten übernehmen. Sie erstellen die Ausfuhranmeldung und das ABD, das Ausfuhrbegleitdokument, melden die Sendung über die britische IT-Anwendung GVMS für die Fahrt über den Ärmelkanal an und sorgen so dafür, dass die Ware den Kunden pünktlich erreicht. Dennoch ist Vorsicht geboten. Britische Kunden wünschen sich oftmals die Lieferbedingung DDP, Delivered Duty Paid. Sie möchten die Ware also verzollt und versteuert erhalten. Das ist aber mit einigen Fallstricken verbunden und deshalb nicht empfehlenswert. Vor allem, wenn das deutsche Unternehmen keine britische Niederlassung hat. Denn dann muss der deutsche Verkäufer auch in Großbritannien einen Zollagenten und gegebenenfalls einen steuerlichen Vertreter engagieren. Am besten ist es im Vertrag zu vereinbaren, dass der britische Kunde die Einfuhrverzollung übernimmt. Die gute Nachricht: Dank des Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ist zollfrei, wenn die Ware EU-Ursprung hat. Für Handelsware aus einem Drittland wie zum Beispiel China gilt das nicht. Hier fallen die regulären britischen Zollsätze an, und zwar auch dann, wenn die chinesische Ware schon in der EU verzollt wurde. Wer als Handwerker unterwegs ist oder an einer Messe teilnehmen möchte, kann von einem vereinfachten Verfahren profitieren. Werkzeuge oder Ausstellungsmaterialien können mit dem Carne Ata, einem Zollpassierscheinheft, abgefertigt werden. Das muss vorher beantragt werden und erleichtert dann die Einreise nach Großbritannien und die Rückreise in die EU. Aber das ist häufig nicht das Schwierigste an einem Auftrag. Kompliziert ist häufig die Einreise der Dienstleister. Hier muss man sich vorab gut informieren, damit man keinen Auftrag annimmt, den man dann hinterher nicht ausführen kann. Eine ganz grundlegende Daumenregel besagt, Geschäftsessen, Messebesuche oder ähnliche Aktivitäten sind visumsfrei möglich. Hingegen wird für so gut wie alle Tätigkeiten, für die typischerweise ein Entgelt fällig wird und die am britischen Markt erfolgen, ein Visum erforderlich sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.gtai.de/zoll bzw. gtai.de/recht. last but not least, unser nächster Gast, Markus Wild. Er koordiniert für ENBW von London aus den Bau der zwei größten Offshore-Windparks des europäischen Kontinents. Herr Wild, wieso hat es Sie nach Großbritannien verschlagen und was genau machen Sie dort?
Ich bin hier einer der beiden Geschäftsführer der ENBW-Tochtergesellschaft, ENBW Generation UK. Wir sind zuallererst der Brückenkopf des Offshore-Windbereichs, ein Zahnrädchen von vielen innerhalb unserer Stromerzeugungsbemühungen. Und ich bin verantwortlich für den Aufbau und die Führung der Engineering-Truppe. Wir stellen also Ingenieure an und sorgen dafür, dass diese in den drei Projekten mithelfen, zusammen mit BP die Arbeit zu erledigen, die ansteht über die nächsten Jahre. Als ENBW sind wir seit 12 Jahren im Offshore-Wind aktiv. Wir haben also die entsprechende Erfahrung, die unser Partner BP nicht hat. Die haben ganz viel andere Erfahrungen im Bereich Offshore, aber eben Öl und Gas. Und wir sorgen dafür, dass eben diese Stromexpertise und die Offshore-Wind-Expertise da reinkommt.
Wie sieht diese Partnerschaft mit BP denn aus? Und wie haben Sie es geschafft, diese Windparks entwickeln zu können?
Also wir sind hier in einer Partnerschaft mit BP. 50-50 haben wir insgesamt 3 Joint Ventures. Das sind schlicht 3 Projektgesellschaften, weil wir hier im Königreich einmal in England und einmal in Schottland 3 Gigawatt gewonnen haben. Präziser in der Irischen See haben wir 2x 1,5 Gigawatt gesichert über eine sogenannte Lease Auction, in der wir zusammen mit BP eben The Crown Estate versprochen haben, die nächsten 4 Jahre eine Auction Fee zu bezahlen. Und damit haben wir das exklusive Recht zur Entwicklung dieser 2 Offshore-Windparks, die nebeneinander liegen. Es ist also eine Fläche, die etwa so groß ist wie der Raum London, dass Sie mal so eine Dimension haben. Und in Schottland ist es uns 1 Jahr später, also im vergangenen Jahr, gelungen, im Frühling nochmal 2,9 Gigawatt zu sichern über die schottische Crown Estate. Und auch dort das gleiche System. Man zahlt eine Lease-Fee und darf dann exklusiv auf dieser ganz klar umrissenen Fläche seinen Windpark entwickeln.
Und wie geht das, einen Windpark entwickeln? Was macht man da und wie beginnt man das Ganze?
Beginnt mit dem Messen von Wind und allen sonstigen Konditionen, Untersuchung des Meeresbodens, geophysikalische Untersuchung etc. etc. Dann werden entsprechende Planungen gemacht, um ein Design für den Windpark zu bekommen. Also welche Turbinen stehen wo, wie groß sind die, wie werden die verkabelt, wie werden die Umspannwerke konzipiert, wo kommen die hin und wie wird letzten Endes der Strom an Land gebracht und ins Netz von besagter National Grid eingespeist. So, das haben wir begonnen und Sie werden sicher gleich nach dem Zeitplan fragen. Wir planen im Jahr 2026 für die Projekte hier an der Irischen See, dass wir im Jahr 2026 unsere sogenannten Contracts for Difference Auktionen begehen. Dort wird letzten Endes der Preis festgelegt, / verauktioniert, den man erwarten kann, um sein Projekt in die Vergütung zu bekommen.
Und wie läuft so eine Auktion ab?
Ja, da gibt's hier ein ganz interessantes System. Man bietet in dieser besagten Auction auf einen sogenannten Strike-Preis. Und das bedeutet, das ist der Preis, von dem man annimmt oder weiß, damit habe ich meinen Windpark, den ich zu den schon ermittelten Kosten bauen kann, habe ich den profitabel als Projekt irgendwann am Netz, sinkt der Strompreis darunter, springt der Staat ein, ja, und erstattet ihn eben über diesen Contracts for Difference, diese Difference. Steigt er darüber, gibt man das Geld ab und es geht in einen großen Topf. So, da das noch nie passiert ist, außer jetzt, weiß noch niemand, was man mit diesem Topf macht. Und darüber gibt's also jetzt Konsultationen, Diskussionen und politische Arguments. Das ist auch sehr, sehr interessant. Ja, so. Und in Schottland ist es ähnlich. Auch 2027 eine Final Investment Decision und eher im Jahre 3031 Commercial Operation Date.
Also Sie haben jetzt, um das klarzustellen, nur das Recht gekauft, exklusiv dort bauen zu dürfen.
Genau, und zu entwickeln erstmal. Ja, wir sind dabei, unsere Mannschaft entsprechend aufzustocken und sind jetzt dabei in Richtung des Designs. Also präziser heißt das Front-End Engineering Design, sogenannte Feed Studies zu machen, die Lieferanten zu binden und uns die Unterstützung zu organisieren, die man für so ein unfassbar großes Projekt braucht. Ja, das sind natürlich Dimensionen jetzt, die sind relativ neu. Ja, das ist das größte Offshore-Programm der Welt, was momentan umgesetzt wird mit knapp 6 Gigawatt von einem, also einem Konsortium. Und da betreten wir natürlich zusammen mit BP Neuland und auch die Lieferanten. Ja, wir reden alleine für das schottische Projekt, Morven heißt das, für um die 150 Turbinen, ja, die ins Werk gestellt und verkabelt werden müssen. Hier in der Irischen See, denn das sind 3 Gigawatt, nochmal 100 Megawatt mehr. Das müssen dann so über den Daumen 160 sein, wofür wir Fundamente bauen lassen müssen, ins Meer stellen, Turbinen oben drauf bauen, Kabel, Umspannwerke, wahrscheinlich mit einem Umspannwerk nicht zu machen. Brauchen Sie 2. Für die beiden Projekte in der Irischen See brauchen wir 2 Kabelrouten. Die eine Route kommt in Wales an Land, die andere in England. Ja, haben Sie also schon mal wieder 2 verschiedene Umwelt- und Regulierungssysteme. Also spannende Aufgabe für nahezu eine Dekade.
Gibt es denn da schon Verträge mit dem deutschen NBW? Also ist da schon klar, dass der Strom dann quasi auch nach Deutschland kommt?
Das kann man in so einem Verbundsystem überhaupt nicht sagen. Bestimmt, aber sicher ist da nichts. Ja, das wird irgendwo eingespeist. Und je nachdem, wie in den nächsten Jahren das Thema Nachfrage nach grünem Strom hier im Königreich wächst, oder wie soll man sagen, dass es eben mehr Bedarf gibt für grünen Strom, wird man sehen. Ja, ich habe eine ganze Weile, wie gesagt, in Taiwan gearbeitet und dort hat unser Konkurrent Ørsted einen ziemlich guten Coup gelandet. Die haben nämlich von ihrem 900 Megawatt Windpark, der 2020 noch in der Entwicklung war, haben sie den kompletten Ertrag, ja, also alle 900 Megawatt, haben sie über 20 Jahre an den taiwanischen Chip Manufacturer TSMC verkauft. Das ist natürlich eine Stromsenke par excellence. Ja, die Semiconductor-Industrie braucht Wasser und Strom. Ja, und die Kunden einer TSMC, das ist im Prinzip die ganze Welt, allen voran Apple und Co., die kommen natürlich jetzt mit ihren Anforderungen dort an und sagen, ich kaufe deine Chips, wenn du sie grün herstellst, also mit grünem Strom herstellst, also mit nachhaltig erzeugter Energie. So, und deswegen ist natürlich eine TSMC daran interessiert, grünen Strom zu kaufen. Und die haben den gleich den ganzen Output weggekauft. War tolle News für die Kollegen, hat uns sozusagen gefreut in dem Sinne, dass wir damit sehen, das geht. Also das ist Proof of Concept und sowas müssen wir halt jetzt hier organisieren in den nächsten Jahren.
Welche Rolle spielt denn dabei der Brexit? Wirkt er sich auf den Strommarkt aus? Und was bedeutet er für Unternehmen wie beispielsweise ENBW und für Sie persönlich?
Ach, das kann man jetzt noch gar nicht so richtig sagen, weil es ist ja noch viel zu früh, um eine Voraussage zu treffen. Aber der Strommarkt ist ja verbunden und es gibt ja hier eine Börse. So, und das hat ja nichts mit Brexit erstmal zu tun. Brexit ist für das, was wir vorhaben, was ja großenteils hier passiert, erstmal augenscheinlich, so wie in jedem anderen Land auch, ein Transaktionskostenblock. Wir müssen irgendwie hierher, Familie Wild braucht ein Visum für die ganze Familie, kostet einen Haufen Geld an Anwalt, aber irgendwann ist das da und dann, sie fahren ja in die anderen 160 Länder auf diesem Planeten auch mit ihrem Reisepass. Ja, jetzt fahren sie halt nach Großbritannien mit ihrem Reisepass. Da werden wir uns dran gewöhnen, das ist kein Problem. Ja, ich habe einen Kollegen, der hat es einmal vergessen gehabt, der musste wieder heimgehen und kam am Abend dann. Das ist jetzt alles nicht dramatisch. Fürs Geschäft ist das schon alles misslich. Wir hätten in Taiwan ja, hätten wir Erfolg gehabt, ja auch einen Windpark zusammen mit unseren Partnern gebaut. Ja, die sind auch nicht in der EU.
Den Briten war im Binnenmarkt ja vor allem die Arbeitnehmerfreiheit ein Dorn im Auge. Hat das denn auch Auswirkungen auf Ihr Projekt?
Die schottische Regierung achtet sehr darauf, eigentlich alle Regierungen hier, dass die lokale Bevölkerung, das Land, dem man vorsteht, auch einen Nutzen davon hat, von solcher Großinfrastrukturertüchtigung, ja, von diesen Rieseninfrastrukturprojekten. Die Schotten haben uns zum Beispiel da mit ins Lastenheft geschrieben, dass wir unsere Mitarbeiter in Schottland am besten einstellen? Schottische Taxpayer. So, da müssen wir jetzt also darauf achten, dass für die schottischen Projekte auch wirklich Leute in Edinburgh, Aberdeen und Glasgow leben und dort auch ihre Steuern zahlen. Das wird uns schon vor noch größere Herausforderungen stellen, als Dinge über die Grenze zu bringen, den Local Content zu organisieren. Also, dass wir hier die entsprechende Mannschaft aufbauen, versteht sich. Aber dass auch Fertigung unserer Zulieferer hier passiert, ja, wofür wir letzten Endes uns mitverantwortlich fühlen, ja, das mit zu organisieren. Das wird ein Kraftakt, das weiß man schon. Ja. Das war in Taiwan nicht anders und ist in vielen Ländern, siehe USA, genau das Gleiche. Und das wird uns auch hier ganz schön beschäftigen.
Noch eine letzte Frage zum Thema Monarchie und Alltag. Charles III. Gilt ja als Klimakönig. Wird sich dadurch UK verändern? Mal ganz vorsichtig in die Glaskugel geschaut.
Also der König hat ja hier wenig politischen Einfluss. Es ist eine konstitutionelle Monarchie. Was ich ganz persönlich in diesen paar Monaten jetzt beobachten konnte, war, dass er sich viel häufiger und klarer geäußert hat als seine Mutter. Und dass wir im besten Fall erwarten können, dass King Charles zu einer weiteren oder sogar besseren erneuerbaren Strategie ermuntert, ja, dass er die Regierung darin bestärkt, mit der entsprechenden Attitüde und dem entsprechenden Handwerkszeug alle möglichen Anreize, die man sich da vorstellen kann, voranzugehen und weiterzumachen beim Aufbau der erneuerbaren Energieerzeugung. Im Offshore-Bereich ist es, glaube ich, ja, ich will nicht sagen nicht nötig, aber ist das, glaube ich, das eher Einfachere, denn Offshore-Wind ist das Vereinigte Königreich Marktführer auf der Welt, ja, mit über 10 Gigawatt installierter Leistung bis jetzt und einem überaus ambitionierten Programm von 40 Gigawatt bis 2030. Das ist schon eine Ansage und die Regierung darin zu bestärken als Staatsoberhaupt, diesen Weg weiterzugehen. Ich glaube, das können wir schon erwarten vom neuen König.
Herr Wild, vielen Dank für das Interview. Eine royale Folge war das diesmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback, Ihre Anregungen, Ihre Fragen. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes. Wir sind gerne für Sie da, auch online unter www.gtai.de. In der nächsten Folge schauen wir uns eine der Königsdisziplinen der deutschen Wirtschaft an, nämlich Messen zu organisieren. Wir sprechen mit einem Unternehmer, der auf Messen nicht verzichten könnte, und mit dem Branchenverband AUMA. Es bleibt spannend.